An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über Stalking, Depression, Gewaltausübung, Selbstverletzung und Suizidalität. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet darauf, sie zu hören.
ARD.
Es ist ein heißer Dienstagmorgen in West Hollywood, als die 21-jährige Rebecca Schaefer unter der Dusche ihres Apartments steht. Wann würde endlich der Kurierbote klingeln und ihr den Drehbuchauszug für das heutige Vorsprechen bringen? Dieser Tag könnte ihr Leben für immer verändern. Sie hatte die Chance, für die Rolle der Mary Corleone in Francis Ford Coppolas Film Der Pate 3 vorzusprechen. Die Rolle der Tochter des Titelhelden Michael Corleone sollte eigentlich Julia Roberts spielen, doch terminliche Gründe hinderten sie daran. Vielleicht war dies ein glücklicher Wink des Schicksals und Rebeccas harte Arbeit der letzten Jahre würde sich auszahlen. Das Klingeln an der Tür reißt sie aus ihren Gedanken. Endlich! Gleich wird das Drehbuch in ihren Händen liegen, das sie vom Fernsehsternchen zum Hollywoodstar machen kann. Rebecca wirft sich rasch etwas über und eilt zur Haustür. Als sie den jungen Mann sieht, der da vor ihr steht, entlädt sich ihre erwartungsvolle Aufregung in Enttäuschung. Dieser unsicher wirkende Junge schon wieder. Dabei hatte sie sich doch bereits an diesem Morgen etwas Zeit für ihn genommen, war wie zu all ihren Fans sehr freundlich gewesen, obwohl er in ihre Privatsphäre eingedrungen war. In aller Freundlichkeit hatte sie ihn gebeten, nicht wiederzukommen. Merkt er nicht, wie unangemessen er sich verhält? Rebecca öffnet die Tür und kann ihren Ärger nicht verbergen. »Du verschwendest meine Zeit«, sagt sie. Der Junge starrt sie einen Moment lang an. Dann erwidert er, »Ich habe vergessen, dir etwas zu geben.« Ein lauter Knall und ein schmerzhafter Stoß, der sie sofort zu Boden wirft. Rebecca sieht nun die Waffe und realisiert, was er getan hat. »Warum?«, schreit sie auf. »Warum?«
Willkommen zurück bei Melody of Crime, dem phänomenalen Kultur-Crime-Podcast mit
Lydia Benecke
und meiner Wenigkeit Musti. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben für euch einen spannenden Fall aus den 80er Jahren ausgebuddelt quasi und gehen auch gleich in medias res.
Ja, wie immer schauen wir uns die Lebensgeschichten der beteiligten Personen an, um dann eben zu analysieren, wie diese Menschen sich entwickelt haben und was dann das in diesem Fall besonders tragische Resultat war.
Das Opfer, um das es hier geht, das habt ihr allen ganz kurz gehört, Rebecca Schaefer, eine lebensfrohe, extremst talentierte Frau, die hier einem Stalker zum Opfer gefallen ist. Über die werden wir jetzt so ein bisschen reden, damit ihr so ein bisschen auch versteht, wo sie herkommt und den Zeitbezug, damit ihr ihn auch begreift. Rebecca Schaefer ist im November 67 zur Welt gekommen. In Eugene, Oregon, ist da sehr, sehr behütet aufgewachsen. Ihr Vater war Kinderpsychologe, also schon mal eine ganz gute, behütete Umgebung. Und ihre Mutter war Lehrerin, Autorin. Rebecca war 13, als sie dann mit den Eltern ins nicht so ferne Portland gezogen ist und dort in einem ziemlich wohlhabenden Stadtteil aufgewachsen ist. Rebecca hat die extremst angesehene Lincoln High School besucht und jetzt haltet euch fest, dort ging auch der Simpsons-Schöpfer Matt Groening zur Schule. Wie cool ist das bitte? An der Schule war sie sehr, sehr beliebt und war auch eine extremst gute Schülerin. Sie hat unter anderem an dem Schulprogramm für Hochbegabte teilgenommen und war Schülerbeauftragte. Mehr geht in dem Alter nicht. Als Rebecca noch jung war, dachte sie eigentlich noch überhaupt nicht dran, berühmt zu werden. Was man bei ihr noch sagen sollte, sie war ziemlich religiös und hat sogar eine Weile erwogen, später Rabbinerin zu werden. Auch in der Karriere als Ärztin oder Anwältin konnte sie sich durchaus vorstellen. Und wie es dann immer so ist, ist es dann anders gekommen.
Ja, als Jugendliche ist sie dann bei ihrem Friseur einer Talentagentin aufgefallen. Und diese Talentagentin hat sie dann sofort unter Vertrag genommen und hat ihr dann die ersten Jobs als Katalogmodel vermittelt.
Genau. Zum richtigen Model in Anführungsstrichen hat es ja nicht gereicht wegen ihrer Körpergröße. Aber sie war eine extrem hübsche Frau. Und das passt natürlich bei diesen Kataloggeschichten.
Genau, und sie konnte dann auch einige kleine Fernsehauftritte im Lokalfernsehen bekommen und hat gemerkt, dass ihr das eigentlich Spaß macht. Mhm. Also diese Art der Welt als Model und als Schauspielerin. Mhm. Und dann durfte sie zu einem Sommerpraktikum mit 16 nach New York.
Ja, wow.
Jetzt stellen wir uns eine Zeit vor für die Jüngeren. Da hatte man nicht irgendwie ein Smartphone, wo man mal eben mit den Verwandten kurz Videocalls machen konnte, sondern das war echt weit weg, also über 5 Flugstunden entfernt von ihren Eltern. Und sie mit 16 dort in dieser Großstadt war natürlich auch viel Verantwortung. Die Eltern haben ihr das erlaubt, weil sie wussten, dass die Rebecca eine sehr vernünftige Person war. Und deswegen haben sie ihr auch zugetraut, dass sie das gut hinkriegt. Aber natürlich hat sie da nicht alleine gelebt, sondern sie wurde da auch betreut, entsprechend ihrem Alter. Und dann hat Rebecca gemerkt, dass das einfach großartig für sie war, in New York zu leben. Und dann hat sie ihre Eltern gebeten, dass sie ihr die Möglichkeit geben, nach New York zu ziehen, das in dem Alter und an einer Schauspielschule ihren Highschool-Abschluss zu machen, weil sie gesagt hat, dass sie merkt, dass das einfach voll ihr Ding ist und dass da auch jetzt Chancen bestehen, die sie nutzen sollte.
Ach, wie schön. Also gerade wie du sagtest, in dem Alter, wenn man sich da schon so klar ist, das ist groß.
Ja, und ihre Eltern haben sich natürlich Sorgen gemacht. Ich meine, sie war 16 und echt weit weg und haben aber miteinander geredet und sich gesagt, okay, das ist eine Chance. Unsere Tochter ist eine sehr kluge und vernünftige Person und wir möchten ihr diese Chance nicht verbauen. Die haben auch erwähnt, dass ihnen das sehr schwer gefallen ist und sie sich echt viele Sorgen gemacht haben natürlich, aber dass sie ihr das zugetraut haben.
Das ist interessant, weil Rebeccas Vater hat ja eigentlich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Der hat ja seine Karriere als Kinderpsychologe ja auch kurz auf Eis gelegt, um in New York kurz am jiddischen Theater zu studieren.
Ja, und entsprechend haben die Eltern gesagt, okay, die Chance, die sollten wir ihr auch möglich machen. Und Rebecca war super glücklich und hat dann in einer WG gewohnt, 2-Zimmer-Wohnung in Manhattan mit 5 anderen jungen Models zusammen. Ja, sie fand das ganz, ganz toll. Das war natürlich super. Ein spannendes Abenteuer. Aber es war ihren Eltern auch ganz wichtig, dass sie auch möglichst häufig telefonierten. Sie wollten auch wirklich wissen, was in ihrem Leben so los ist. Mhm. Und haben sich aber auch gefreut, dass die Rebecca berichtet hat, dass sie auch in der Großstadt, was ja ganz anders war als diese behütete, wohlhabende Gegend, wo die eigentlich lebten, dass sie da super zurechtkommt.
Das ist schon so eine Charaktereigenschaft dann, ne? Also auch wenn man das anders gewohnt ist, dass man dann so offen ist in der Großstadt und gar keine Berührungsängste hat.
Genau, sie war sehr selbstbewusst und da gab es eben diese 2 Beispiele, die ihre Mutter auch später erwähnt hat, die der Mutter so ein bisschen geholfen haben, damit klarzukommen, dass Rebecca jetzt alleine dort lebt. Einmal hat ein Mann sie in New York auf offener Straße begrapscht und sie hat ihm direkt eine Ohrfeige gegeben.
Klatsch.
Genau, und in einer anderen Situation saß sie in der U-Bahn und sah einen Mann, der offenbar sehr verstört war selbst und mit einem ziemlich scharfen Schraubenzieher gegen seine Hand schlug. Und ihm gegenüber saß eine junge Frau, die total verängstigt ihn anschaute, weil sie Angst hatte, was er wohl tun könnte. Und Rebecca, total selbstbewusst, ging auf diese Frau zu, tat so, als würden sie sich kennen und sagte, hey, hallo, lass uns doch jetzt mal den Kaffee trinken gehen. Wow. Und hat die an der Hand genommen und sie weggebracht.
Ja.
Also Rebecca war sehr selbstbewusst sehr und konnte sich da toll zurechtfinden. Und das war auch eine Sache, dass alle immer gesagt haben, mit ihr zu arbeiten war klasse, weil sie war sehr fleißig und sehr freundlich zu jedem. Hm. Also sie war eine unglaublich freundliche und beliebte Person, auch in New York.
Das werden wir nachher auch noch merken. Also sie hat nie den Star raushängen lassen.
Weil ihre Körpergröße leider nachteilig war, bezogen auf die Branche des professionellen Modelns, hat sie dann versucht, sich mehr aufs Schauspiel zu konzentrieren und hat dann auch Schauspielunterricht genommen und auch schon ein bisschen Geld verdient in dem Bereich. Der erste Erfolg, den sie so richtig verbuchen konnte, war, dass sie eine Rolle in einer Seifenoper, die jeden Tag lief und recht erfolgreich war, bekam.
Genau, das war so ein bisschen GZSZ-mäßig,
ja,
also
genau.
Ein bisschen zu vergleichen damit. Und bei uns jetzt überhaupt nicht bekannt, lief da aber über 43 Jahre.
Total,
in
genau.
Amerika.
Und deswegen war natürlich da mitzuspielen schon mal eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen bekannter zu werden. Die Rolle hatte sie auch ein halbes Jahr und interessanterweise war das eine Rolle, die so ganz anders war als sie. Da ging es nämlich um eine Jugendliche, die in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen war und also auch persönlichkeitsmäßig so ziemlich das Gegenteil von Rebecca. Als sie dann die Rolle zu Ende gespielt hatte, nach ungefähr einem halben Jahr, musste sie natürlich schauen, wie geht es jetzt weiter, und ihre Agentur hat ihr dann nahegelegt, zu versuchen, in Japan als Model zu arbeiten. Man sagte ihr, dass sie dort mit ihrem Aussehen wahrscheinlich sehr gut ankommen könnte und dass ihre Körpergröße da auch nicht so das Problem wäre.
Hm. Ihre Eltern, zieht man mal kurz mit 17 nach Japan.
Ich wollte sagen, die Eltern muss man sich ja vorstellen. Die 17-jährige Tochter, die 5 Stunden entfernt lebt, sagt, hey, liebe Eltern, ich möchte nach Japan ziehen. Die waren natürlich so, wow, ganz schön heftig. Aber auch da wollten sie ihr natürlich nichts verbauen und haben auch das unterstützt.
Mhm. Jetzt ist das mit der Karriere natürlich nicht so super gelaufen in Japan. Sie hat probiert, ist aber innerhalb eines Jahres wieder zurückgekommen nach New York.
Sie hat dann sich ganz häufig beworben für unterschiedlichste Rollen, hat aber auch echt viele Absagen kassiert. Aber weil sie so ein positiv denkender Mensch war, hat sie sich nie beirren lassen und hat sich einfach weiter beworben und sich weiter Mühe gegeben, noch besser zu werden und hat gehofft, irgendwann kommt schon meine Chance. Mhm.
Man muss dazu auch sagen, das ist ja eigentlich der normale Weg, dass man eigentlich 99% Absagen kriegt und dann ist halt die eine gute Rolle irgendwie dabei. Deswegen war das vorher halt, als sie bei dieser Soap, diese One Life to Live gespielt hat, das war eigentlich schon wirklich heaven sent, dass sie diese Rolle bekommen hat.
Genau, und dann hat sie sich auch sehr gefreut, dass sie eine kleine Nebenrolle in einem Woody Allen-Film bekam. Auch
nicht
das
so
ist
schlecht.
Natürlich gut für einen Lebenslauf so als Schauspielerin. Interessant fand ich auch, dass sie dann auch noch eine kleine Rolle bekommen hat in einer Fernsehserie von Steven Spielberg.
Oha.
Die Fernsehserie hatte den Titel Amazing Stories. Das waren immer so gruselige Fantasy-Geschichten.
Ich glaube, das kenne ich sogar noch.
Echt?
Ja.
Also auf jeden Fall war die wohl auch eine beliebte Serie und Rebecca hat jetzt hier eine kleine Rolle gespielt in einer Folge, die auf Deutsch übersetzt Fehleinschätzung heißt. Miscalculation.
Mhm.
Und sehr kurz erwähnt deswegen, weil in dieser Folge geht es halt um einen jungen Mann, der versehentlich mit Chemikalien merkt, dass er Fotos zum Leben erwecken kann und dann versucht, die Chemikalie, die er dann entdeckt hat, auf Fotos von gut aussehenden Frauen aus Zeitungen zu schütten, um sie zum Leben zu erwecken.
Ah, cool.
Und in dieser Folge spielte auch eine andere Schauspielerin mit. Und zwar eine andere Schauspielerin, die leider ein ähnlich tragisches Ende fand wie eben Rebecca. Und zwar Lana Clarkson.
Ha, Moment, das kenne ich. Diese Lana Clarkson haben wir bereits behandelt in unserer ersten Staffel.
Ja.
Das ist ja diejenige, die von dem bekanntesten Musikproduzenten überhaupt, eigentlich Phil Spector, erschossen wurde. Und genau die Folge und natürlich alle anderen aus der ersten Staffel und dieser Staffel findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek.
Rebecca hat dann aber irgendwann gemerkt, dass das Geld doch knapp wurde, weil sie leider nicht hinreichend auch kleine Rollen bekam, um eben ihre Kosten damit decken zu können. Und sie war kurz davor, als Kellnerin anzufangen, weil sie nicht mehr wusste, wie sie eben ihre Kosten decken soll, als ein Anruf kam. Ihr wurde gesagt, sie hätte jetzt die Chance, sich für eine tolle neue Serie zu bewerben. Natürlich, Rebecca, wie sie war, hat sofort gesagt, yo, die Chance werde ich natürlich nutzen. Und die Rolle, die schien auch sehr interessant zu sein, nämlich als eine 16-Jährige, die kleine Schwester ist, in einer Serie, wo eine bereits sehr etablierte Schauspielerin die Hauptrolle spielte.
Mhm. Ah ja, das war My Sister Sam, hieß ja die Serie. Hier auch nicht so bekannt, aber die Schauspielerin, die du erwähnst, Pam Dorber, die war tatsächlich mega bekannt und ihr werdet die sicherlich noch kennen. Und wenn nicht, schaut es euch irgendwie nochmal auf YouTube an, Morg vom Org mit Robin Williams. Knaller, ich war ein Riesenfan, Nanu Nanu. Also das war schon wirklich eine Leistung, da neben dieser Koryphäe quasi spielen zu dürfen. Und für die Rolle musste ja dann Rebecca quasi von New York nach L.A. ziehen.
Ja, schon wieder ganz schön weit weg. Und die Eltern von Rebecca waren ganz froh, dass immerhin ihr Großvater dort lebte und sie also schon mal jemanden kannte. Pam Dorber fand Rebecca auch so sympathisch, dass sie ihr angeboten hatte, sie könnte erst mal bei ihr einziehen.
Oh, das ist aber cool.
Das war echt perfekt, ja. Weil in der Serie spielt Rebecca die Patty, die 16-Jährige, die bei ihrer 29-jährigen Schwester einzieht, bei der Sam. Und hier lebte jetzt also die Rebecca mit Pam zusammen und dann haben die wirklich quasi das gelebt, was sie in der Serie auch gespielt haben und haben sich perfekt eingegroovt.
Wahnsinn.
Mochten sich auch total gerne.
Ja.
Und dementsprechend war auch die Serie auch so sympathisch und so menschlich überzeugend, dass sie auch super ankam.
Sehr authentisch. Ne? Also es wurde wirklich ein Riesenerfolg, das muss man wirklich dazu sagen. Und was kommt mit Erfolg? Irgendwann kommt natürlich mit Erfolg auch die Fanpost.
Ja, und Rebecca hat sich total gefreut, und hat auch erstmal sofort jeden Brief, den sie bekam, beantwortet. Und war so glücklich, dass Menschen ihre Rolle so schön finden. Und hat sich auch einfach gefreut, Menschen glücklich zu machen.
Mhm.
Und sie hat auch ganz lange daran festgehalten, dass sie unbedingt jeden Brief persönlich lesen wollte und jeden Brief auch persönlich beantworten wollte. Sie wollte also so eine persönliche Ebene zu ihren Fans auch herstellen. Leider war sie dabei aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr von ihrer positiven Art gelenkt, weil es gab Menschen, die etwas erfahrener waren in der Branche, die ihr gesagt haben, hey, du musst aufpassen.
Das war sogar ihre Agentin, die gesagt hat und so, also beantwortet das aber nie persönlich.
Ja.
Also ne, genau. So nach dem Motto, hier ist mein Name, hab einen schönen Tag, das reicht. Auf der anderen Seite scheint ja Rebecca auch wirklich so gewesen zu sein, ja, als Mensch.
Genau. Und dementsprechend hat sie sich von so Warnungen von anderen Menschen, dass sie da lieber vorsichtiger sein sollte und lieber nicht so auf die persönliche Ebene wechseln sollte, hat sie sich nicht so wirklich was sagen lassen. Sie glaubte einfach nicht, dass jemand, der so nette Fanpost schreibt, dass so eine Person jemals etwas Böses tun könnte.
Und einer dieser Briefe, den sie dann auch beantwortet hat, kam von Robert Bardo.
Robert Bardo ist eine Person, deren Leben eigentlich komplett das Gegenteil war von Rebeccas Leben, in so ziemlich allen Aspekten. Und sein Leben begann im Januar 1970.
Robert Bardo war ungefähr 2 Jahre jünger als Rebecca.
Er kam auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien zur Welt. Sein Vater Philipp war Unteroffizier und arbeitete als Mechaniker bei der Luftwaffe. In späteren Jahren wurde er Wachmann. Seine Mutter June hatte den Vater kennengelernt, als der in Japan stationiert gewesen war. June war Koreanerin und die beiden haben sich dann verliebt und geheiratet. June kam mit Philipp zusammen in die USA und hat mit ihm 7 Kinder bekommen. In den ersten Jahren ist die Familie sehr viel umgezogen, weil der Vater halt immer je nach Auftragslage mal hier und mal dahin musste.
Das ist bei der Army so, ne?
Genau. Die Umzüge waren aber nicht das Einzige, was eventuell nicht ganz so günstig für die Entwicklung von Robert war. Es gibt natürlich auch viele Kinder und Jugendliche, die ganz gut mit so einer Situation zurechtkommen. Aber die Familiensituation der Bardos, die war auch nicht so optimal. Denn offenbar hatte der Vater Alkoholprobleme und es wurde berichtet, dass die Eltern sich sehr häufig sehr laut stritten und die gesamte Familiensituation also über viele Jahre sehr, sehr angespannt war.
Er hat ja auch noch einen älteren Bruder gehabt und ich glaube, der war ja auch nicht so nett zu ihm, ne?
Ja, Robert Bardo hat später erklärt, der ältere Bruder hätte ihn während seiner Kindheit und Jugend massiv misshandelt, also auch geschlagen, ihn gezwungen, Dinge zu stehlen, den kleinen Bruder, und sogar ihn gezwungen, Urin zu trinken. Der hätte ihn also auch sehr gedemütigt. Das ist natürlich krass, zeigt aber, dass in der Familie halt ganz viel emotionale und körperliche Gewalt offensichtlich herrschte. Und all das hat sich auf das jüngste Kind, den Robert, sehr, sehr ungünstig ausgewirkt. Jetzt muss ich immer wieder betonen, dass die allermeisten Menschen mit ähnlichen Kindheitsgeschichten selbstverständlich niemals irgendwelche Verbrechen begehen. Aber in diesem Fall war es wichtig, ein bisschen herauszufinden, welche Erlebnisse könnten die Persönlichkeit von Robert negativ beeinflusst haben.
Also es fing in der Familie schon an, auf jeden Fall.
Ja. Und in der Schule wurde er gehänselt. Also auch da gab es keine positiven Erlebnisse. Er war völlig einsam, ein absoluter Außenseiter, der niemals irgendeine Freundschaft aufbauen konnte. Und der Vater hat dann auch später berichtet, dass Robert so nervöse Ticks entwickelt hat. Zum Beispiel hat er mal ganz viel an seinen Lippen gepiddelt.
Lippen gezuppelt, ne?
So, also ja, er hatte offensichtlich wirklich ein sehr, sehr hohes chronisches Stresslevel in seinem Leben.
Robert ist dann mit 13 quasi mit seiner Familie nach Tusco, Arizona gezogen, mitten in eine Gegend mit einer riesigen Kriminalitätsrate und halt Low Rent, also niedrigen Mietpreisen. Und trotz alledem hatte Robert ganz gute Noten in der Schule, aber ist immer noch der Außenseiter geblieben.
Also ihre Leben waren wirklich diametral das Gegenteil voneinander. Der Vater hat später auch in der Gerichtsverhandlung so berichtet, dass es sehr selten vorkam, dass Robert überhaupt mal einen Gleichaltrigen vielleicht mal mitbrachte. Und dann, als er gefragt wurde, wie oft ist denn das vorgekommen, hat der Vater so gesagt, ja, maximal 3-mal im Jahr. Und wenn eine Person mal mit Robert nach Hause kam, ist die aber auch nie wieder aufgetaucht. Also offenbar hatte Robert so große Schwierigkeiten, die soziale Interaktion zu gestalten, dass selbst wenn jemand mal aus irgendeinem Grund mit zu ihm nach Hause kam, die Person dann entschied, nicht näher mit ihm befreundet sein zu wollen.
Also mit Gleichaltrigen hat er keinen Anschluss gefunden. Aber interessanterweise hat Robert dann irgendwann ein Auge auf seine Lehrerin geworfen, die ihn im Rahmen so eines Hochbegabtenprogramms unterstützt hat.
Und diese Frau, die war dann entsprechend, weil sie dieses Kind fördern wollte, auch freundlich.
Klar.
Robert war aber offensichtlich derartig gewohnt, entweder ignoriert oder negativ behandelt zu werden, dass er diese Freundlichkeit direkt total überinterpretierte. Und er hat sich in sie verliebt und ihr Briefe geschrieben. Und er hat zum Beispiel gesagt, sie sei der einzige Mensch, der nett zu ihm sei. Ich meine, das lässt echt tief blicken.
Heftig.
Und dann hat er aber auch angefangen, so unangemessen zu kommunizieren. Er hat ja geschrieben, wie attraktiv er sie findet. Und dann hat er auch geschrieben, dass er sich wünscht, dass sie ihre Frisur auf eine bestimmte Art verändert und auch, dass er ihre private Telefonnummer haben wolle. Das ging natürlich alles viel zu weit. Und dann hat die Lehrerin sich auch besorgt gezeigt. Und letztendlich führte diese sehr ungesunde Entwicklung zwischen ihm und der Lehrerin dazu, dass der Beratungslehrer der Schule anfing, mit Robert erstmal Gespräche zu führen und zu schauen, was ist denn mit dem Jungen vielleicht nicht in Ordnung? Hat er Probleme?
Was hat er da rausgefunden bei diesen Gesprächen?
Also der war geradezu entsetzt von dem Ausmaß der schwerwiegenden Probleme und Auffälligkeiten dieses Jungen. Also er hat gesagt, der Robert hat sehr häufig extrem depressiv gewirkt. Er war total in sich gekehrt, aber auch in einem Ausmaß, dass es weit weg von allem war, was Jugendliche in so einer Phase vielleicht an Schwierigkeiten oder Stimmungsschwankungen zeigen. Sondern der Robert, der war also ganz in sich gekehrt und hat auch wenig gesprochen. Und als die Gespräche aber häufiger stattfanden, hat er auch angefangen, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und hat manchmal auch richtige Wutanfälle gehabt in Anwesenheit dieses Beratungslehrers. Dann hat er herumgeschrien und geflucht und ist dann in Wut raus aus dem Büro des Beratungslehrers und wieder rein und hat sich also
impulsiv
und aggressiv verhalten. Und der Lehrer hat also gemerkt, dass das schon ein überdurchschnittliches Ausmaß von emotionalen Schwierigkeiten war, was er hier sah. Der Beratungslehrer hat also gemerkt, dass Robert enorm viele Probleme hatte und hat dann erstmal gesagt, Robert, versuch doch mal, deine Gedanken aufzuschreiben und so ein bisschen zu ordnen. Und das, was dabei herauskam, war noch viel beunruhigender. Dazu hat er also vor Gericht der Beratungslehrer wörtlich gesagt, und es wurde mir schon sehr früh durch die Inhalte des von ihm Geschriebenen klar, dass er ein sehr geringes Selbstwertgefühl hatte, das fast so weit ging, dass er nicht einmal mehr glaubte, dass er Fehler machte, sondern dass er einfach ein Fehler war.
Wow.
In den Unterlagen des Beratungslehrers gab es zum Beispiel die Notiz, dass das, was Robert da so schreibt, Anzeichen einer ernsthaften emotionalen Störung offenbart. Und Robert hat dann auch die Texte mit krassen Überschriften versehen.
Also der Beratungslehrer hat ja quasi dem Robert irgendwie nahegelegt, zu sagen, schreib deine Gedanken auf.
Ja.
Ne, damit du dich da mal quasi irgendwie auch befreien kannst.
Genau.
Und damit der Beratungslehrer das mal analysiert.
Ja, und das war aber dann so krass, was der Robert alles aufgeschrieben hat. Zum Beispiel hat er dann seinen Texten Überschriften gegeben wie Tagebuch eines Geisteskranken von Scarface. Also er selbst hat sich dann Scarface genannt. Oder Tagebuch des Teufels von Scarface. Oder auch Tagebuch des Wahnsinns vom Teufel. Also er hat sich selbst wahlweise mit dem Teufel oder eben der Filmfigur Scarface
mit
identifiziert.
13, 14. Und dann hier hat er manchmal so als Dirty Harry oder James Bond unterschrieben. Also hier sind das natürlich Filmfiguren, Dirty Harry, James Bond, Scarface, also große, große, mächtige Filmfiguren quasi. Fast Superheroes, wenn man das so sagen will. Scarface war jetzt ein Mafia-Boss, ne? James Bond halt quasi Superheld, 007. Also im Prinzip flüchtet er da in so eine Fantasie und sagt so, das wäre ich gerne.
Ja, und das sind ja mächtige, hypermaskulin wirkende Figuren, die aber auch alle Gewalt ausüben.
Ganz genau.
Was dann leider schon eine Rolle spielte. Robert hat dann auch in diesen Texten, nochmal, er ist 13, 14 in dieser Zeit, ganz konkrete Pläne beschrieben, wie er Menschen mithilfe von Messern oder Pistolen töten will und wie er Geiseln nehmen will.
Also was macht man denn da als Beratungslehrer, wenn man sowas liest?
Der Beratungslehrer hat richtig eingeschätzt, dass Robert dringend professionelle Hilfe gebraucht hätte. Und er hat das den Eltern auch mitgeteilt. Die haben aber tragischerweise das einfach komplett nicht wahrhaben wollen. Die wollten das einfach nicht sehen. Und alle Versuche der Schule, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und ihnen nahezulegen, dass ihr Sohn dringend Hilfe braucht, wurden ignoriert. Robert hatte also einerseits diese Fantasien, andere Menschen zu töten, also heftige Gewaltfantasien. Und andererseits war er aber auch immer wieder in diesen Texten suizidal. Und zum Beispiel hat der Beratungslehrer auch immer wieder versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er sich nicht etwas antun soll, ne, sondern dass er versuchen soll, seine Probleme zu lösen. Dazu, dass der Beratungslehrer ihn also einmal davon abgehalten hat, Suizid zu begehen, schrieb er in einem Text, Zitat, die Menschen an der Schule haben einen guten Job gemacht, mich davon abzuhalten, mich umzubringen. Sie haben einen Fehler gemacht, denn sie haben den Teufel gerettet.
Wow.
Nun muss der Teufel töten. Natürlich extrem besorgniserregend, Robert hat auch mehrfach auf die Zettel geschrieben, helft mir, und das sind keine Witze. Mhm. Also er hat irgendwie auch ausdrücken wollen, dass er sieht, dass er ein Problem hat, dass er sich wirklich Hilfe wünscht. Mhm. Und ich muss sagen, diese ganzen Auszüge, die da auch in dem Gerichtsverfahren vorgelesen wurden, die zeigen einfach, wie wichtig es gewesen wäre, dass er hätte Hilfe bekommen müssen, und er hat sie nicht bekommen.
Also die Familie hat das entweder, ja, weiß ich nicht, nicht wahrhaben wollen oder nicht leisten können. Und er hat sich, glaube ich, immer mehr abgekapselt. Also hat auch keine gemeinsamen Mahlzeiten da mit der Familie mehr eingenommen und war nur noch alleine in seinem Zimmer.
Ja.
Und etwas, was in das er sich immer mehr geflüchtet hat, waren ja im Prinzip quasi Fernsehen und Musik zu hören oder Gitarre zu spielen. Also genau. Das waren so seine Safe Spaces.
Ja, genau, er hat sich diese Fantasiewelt erschaffen, weil er eben sich offensichtlich nirgendwo sicher fühlte. Nicht zu Hause, nicht in der Schule, an keinem Ort, nur in seiner Fantasie. Mhm. Und diese Fantasie wurde gefüllt von Fernsehsendungen und Musik. Und das wurde seine Welt. Mhm. Und wie sehr er also zu Hause auch gelitten hat, sieht man auch daran, dass er zum Beispiel einmal geschrieben hat, wen interessiert Strafe? Die einzige Strafe ist mein Zuhause.
Heftig.
Also das zeigt, wie krass sein Leidensdruck war. Und der Leidensdruck hat sich in den Gewaltfantasien ausgedrückt und eben in dieser Fantasiewelt. Und das ist eigentlich schon der Anfang der destruktiven Entwicklung, dass nämlich diese Fantasiewelt eine überbordende Wichtigkeit entwickelt hat. Das war sein einziger Ort sozusagen, wo er überleben konnte.
Und wo er auch jemanden darstellte.
Genau, da konnte er alles sein, was er wollte, und da konnte die Welt so sein, wie er es haben wollte. Und die Familie hat interessanterweise später gesagt, er hat sich zurückgezogen, er wollte nicht mehr mit uns essen, wir kamen überhaupt nicht mehr an ihn ran. Er hat aber dem Lehrer mitgeteilt, meine Familie, die behandelt mich wie ein Haustier, die geben mir Essen und ignorieren mich. Das heißt, da waren auch die Wahrnehmungen sehr, sehr unterschiedlich. Also einerseits sind die Verhaltensauffälligkeiten zwar in der Schule durchaus massiv aufgefallen, aber die Eltern haben geblockt, und das ging so weit, dass die Eltern am Ende sogar dem Beratungslehrer gesagt haben, er darf nicht mehr mit ihrem Sohn sprechen. Die haben das Problem echt komplett negiert. Die Nachbarn der Familie haben später gesagt, ja, uns ist auch aufgefallen, dass mit dem Jungen irgendwas echt nicht okay lief, weil der zum Beispiel teilweise sich hat von der Dachrinne baumeln lassen, und dann hat er auch teilweise mit Anlauf sich gegen eine Betonwand selbst gestürzt, also in so einem Versuch, sich selbst zu verletzen. Und manchmal schien er mit imaginären Freunden im Garten zu spielen. Also die Nachbarn haben gesagt, wir haben uns auch Sorgen gemacht um diesen Jungen, aber die Familie hat ja nichts gemacht. Alle haben gesagt, alles ist in Ordnung. So. Und mich hat das ein oder andere in dieser Geschichte, besonders diese krasse Fantasiewelt, die offensichtlich ausgelöst wurde durch so eine Mischung aus emotionaler Vernachlässigung und Misshandlung, die hat mich sehr an einen Straftäter erinnert, mit dem ich mal gearbeitet habe.
Ah, erzähl mal.
Ich bin ja immer vorsichtig, damit man einen Fall nicht eindeutig zuordnen kann. Es ging hier aber auch um ein Tötungsdelikt. Und dieser Mann hat in seiner Kindheit auch erlebt, dass eben die Bezugspersonen total überfordert mit sich selbst waren und er im Prinzip komplett vom Fernseher aufgewachsen ist. Also ganz ähnlich wie Robert Bardo. Und er auch berichtet hat, ja, dass er immer die Tiefkühlpizza in sein Kinderzimmer gekriegt hat und halt einfach in Ruhe dort sitzen sollte und seine Eltern nicht belästigen sollte. Also der ist komplett ohne emotionale Nähe und auch ohne körperliche Nähe in diesem Zimmer vor dem Fernseher mit der Tiefkühlpizza aufgewachsen. Und er hat auch diese Fantasiewelt gebildet und hat das auch erzählt. Er hat halt gesagt, wenn man die ganze Zeit allein ist, da er auch verhaltensauffällig war, hatte er auch keine Freundschaften, ganz ähnlich wie der Robert hier. Und dann hat er halt erzählt, dass man dann ganz automatisch in seiner Situation sich in diese Fantasie flüchtet. Und er hat einerseits auch sich teilweise vorgestellt, wie Freundschaften wären, wie ein anderes Leben wäre, und hat dann irgendwann die Idee gehabt, dass er vielleicht einmal erfolgreich werden könnte als Drehbuchschreiber. So, und das ist ein interessanter Aspekt, weil einerseits Fernsehen und Filme eine große Rolle spielten als Zufluchtsort und diese Fantasie eine große Rolle spielte und gleichzeitig so eine Idee bei ihm aufgekommen ist, vielleicht kann ich ja mal erfolgreich werden. Und das würde ja implizieren, dann nehmen Menschen mich mal positiv wahr. Dann würden Menschen auch mal für mich da sein. Das zeigt ja diese Grundbedürfnisse, die komplett ignoriert wurden von der Familie. Und bei Robert Bardo war es ganz ähnlich. Der hat dann nämlich angefangen, sich vorzustellen, ich könnte Rockstar werden. Hat gerne Gitarre gespielt und hat dann gesagt, so, wenn mich mal einer entdeckt mit meiner Gitarre, dann bin ich der Rockstar und dann feiern mich alle. Aber er wusste schon, dass seine Realität jetzt erstmal anders aussieht. Und vielleicht hat er sich schön geredet, dass die Chance, ein Rockstar zu werden, jetzt sehr gering ist. aber er hat so ein bisschen sich darin geklammert.
Ja, und spannend ist ja diese Hürde, erstmal überhaupt entdeckt zu werden und eine Chance zu bekommen.
Da kennst du dich aus.
Die ist ja, genau, ja. Und bei Robert ist das im Prinzip, ist diese Hürde dadurch gefallen, als er im Fernsehen einen Bericht gesehen hat über ein 10-jähriges Mädchen, Samantha Reed Smith, die tatsächlich ganz mutig damals dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion einen Brief geschrieben hat und ihre Angst ausgedrückt hat, ob denn mal ein Nuklearkrieg jetzt kommt und so weiter und so fort. Und das wurde so ein prominenter Fall, dass dieses kleine Mädchen dann auch eingeladen wurde in die Sowjetunion. Und das war natürlich in Amerika auch groß in den Nachrichten. Das hat aber dem Robert gezeigt, hey, das kann ich ja auch. Also im Prinzip kann ich mit einfachen Mitteln Aufmerksamkeit erlangen.
In der Tat hat er natürlich gehofft, so einmal entdeckt werden mit irgendwas Tollem. Und dann ist alles gut. Und gleichzeitig hat er sich aber auch in dieses Mädchen verliebt. Sie war 10, er war 13. Aber was er offensichtlich an ihr so toll fand, war eben, dass sie so freundlich wirkte und dass sie Menschen helfen wollte. Und das war natürlich etwas, was er sich bei einem Gegenüber gewünscht hätte. Also so eine empathische Person. Und dann hat er sich immer mehr da reingesteigert, dass er dachte, wenn ich die mal kennenlerne, dann verliebt die sich vielleicht auch in mich. Er hat dann versucht, erstmal Kontakt zu ihr herzustellen, indem er ihr halt einen Brief schrieb. Und auch die Samantha war ein Mensch, der tatsächlich noch persönlich Fanpost beantwortete. Und als er dann eine Dankespostkarte von ihr erhielt, da hat er dann gedacht, wow, die Samantha sieht mich, den Robert. Er hat nicht verstanden, dass das eine von unzähligen Postkarten war, die sie alle immer gleich unterschrieben hat.
Kann man eventuell auch so ein bisschen dem Alter zuschreiben, das ist natürlich auch irgendwie jung, noch keine Erfahrung. Also ganz interessant, aber dass er es wirklich ernst meinte, das sieht man daran, das war er dann schon 14 und hat original $140 aus der Handtasche seiner Mutter gestohlen, um dann zu Samanthas Heimatstadt oder nach Samanthas Heimatstadt Maine zu fahren, über 4.500 Kilometer. Und da fing quasi der erste Fall des Stalkings an.
Ja, genau. Er hat dann geglaubt, wenn er erstmal vor der Tür steht, dann würde sich die Samantha freuen. Das hat auch damit zu tun, dass er es kurz vorher einmal geschafft hatte, sie telefonisch zu sprechen. Leider hatte Samantha nämlich noch keine Geheimnummer und er hat ihre Nummer rausgekriegt und einmal ging sie dran. Und auch wenn sie eher versucht hat, ihn abzuwimmeln, hat er aber gedacht, wow, die hat mir geantwortet, ja, die hat mit mir telefoniert, die findet mich bestimmt total nett und wenn ich erstmal vor ihrer Tür stehe, dann wird die merken, dass wir also total füreinander bestimmt sind. So, und man muss dazu sagen, dass Samanthas Familie dann auch später ausgesagt hat, dass sie ziemlich genervt waren, weil der Robert, nachdem er einmal es geschafft hat, mit Samantha zu telefonieren, die ganze Zeit anrief und anrief. Das ist auch schon sehr typisch für Stalker. Ja. Und die Eltern immer gesagt haben, ruf bitte nicht an, hör auf, uns zu belästigen. Und er war immer freundlich, aber er hat einfach nie aufgehört. So, und dann nimmt er also dieses Geld und macht diese krasse Reise. Er hatte nicht genug Geld dabei, um dann noch sich Essen zu kaufen, sodass er echt in Kauf genommen hat, zu hungern. Hauptsache sein Ziel, vor Augen dort zu klingeln und dann würde alles gut werden. Krass. Die Eltern von Robert hatten aber ja schon durchaus wahrgenommen, dass er das ein oder andere Mal geschwärmt hatte von der Samantha. Und deswegen haben die sofort die Polizei alarmiert hier an der Stelle und haben gesagt, hören Sie, unser Sohn hat uns Geld gestohlen. Wir haben so eine Idee, was er damit gemacht haben könnte. Wahrscheinlich ist er unterwegs zu Samantha Smith. Können Sie mal bitte versuchen, den da irgendwie einzufangen? Wahrscheinlich versucht er bei der zu klingeln. Und die Polizei hat dann Ausschau gehalten nach ihm und hat ihn dann dort auch tatsächlich 2 Blocks von Samanthas Haus entfernt aufgegriffen. Und haben ihn dann natürlich zu den Eltern zurückgebracht, wobei man hier noch keine ernsthafte Bedrohung gesehen hat, weil das war halt ein Jugendlicher.
Könnte so eine Teenager-Liebe, genau.
Genau, also niemand hat hier irgendwas besonders Ernsthaftes interpretiert in sein Verhalten.
Also er hat relativ dann schnell gemerkt, dass es so nichts wird mit den beiden und hat dann tatsächlich ihr nochmal per Post alles, was er je über sie gesammelt hat, geschickt. Und das Einzige, was er behalten hat, war halt diese Dankespostkarte mit der persönlichen Widmung. Und dieses Kapitel hat sich dann aber auch tragisch ganz schnell selbst beendet quasi. Und zwar ist die Samantha dann tatsächlich im August 85 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Und Robert, der hat dann wirklich so ein bisschen gedacht, oh Gott, war das vielleicht, weil ich vielleicht sie belästigt habe?
Hat sich selbst die Schuld gegeben, ja.
Genau, also er hat echt gedacht, könnte ein Zusammenhang bestehen. Also er fühlte sich natürlich sehr schlecht deswegen und wurde jetzt in seinen Emotionen noch viel depressiver und bekam nochmal sehr starke suizidale Tendenzen. Und auf eine ganz akute Suiziddrohung hin, die er dann mit 15 getätigt hat, ist er dann erstmal in die Psychiatrie gekommen. Dort wurden dann bei ihm depressive Symptome und Zwangssymptome festgestellt. Man hat ihm aber jetzt auch nicht wirklich tiefgreifend helfen können. Die Behandlung, die er jetzt hier aufgrund der Suizidalität bekommen hat, war halt eher so eine kurzzeitige Intervention, würde man das nennen. Und leider hat er eben keine Behandlung angeboten bekommen, die ihm hätte helfen können. Das heißt, seine Eltern haben sicherlich nicht so richtig einordnen können, was ist mit ihm nicht in Ordnung. Und ich vermute, ich kann es nicht belegen, ich glaube, dass die Eltern einerseits überfordert waren und andererseits sich auch ein bisschen geschämt haben, weil sie das Verhalten auch sehr verstörend fanden und weil sie überhaupt nicht wussten, was sie machen sollen. Und sie haben halt diese Strategie gehabt, wir ignorieren das und hoffen, dass es vorbeigeht. Aber das war echt die falsche Strategie.
Ja, definitiv. Und wir sprechen jetzt, wie gesagt, Mitte 80er ungefähr, Anfang Mitte 80er. Und da war es tatsächlich im Vergleich zu heute, also heute habe ich natürlich die Hoffnung, dass einfach Leute viel offener sind, dass sie sowas auch schon mal gehört haben, also damit auch anders umgehen. Damals am besten kriegen das die Nachbarn nicht mit und solche Geschichten. Ne? Also er hat im Prinzip jetzt die Schule geschmissen und hat sich im Prinzip viel, viel mehr jetzt aufs Berieseln vom Fernsehen konzentriert und sich in seine Musik geflüchtet. Ne? Das war quasi jetzt fast ausschließlich sein Ding.
Im Herbst 1986 schaute Robert gerade die Serie Magnum.
Geil.
Die hast du auch geguckt?
I loved it. Der mit seinem roten Ferrari und mit seinem Butler da und so. Es war mega.
Ach so.
Und es gibt dieses, weiß ich, ob du es kennst, aber dieses, oh mein Gott.
Ich habe die Serie gesehen.
Dass man einfach so, oh mein Gott gesagt hat. Das haben die damals, irgendwie hat dieser Butler damals etabliert. Lustigerweise, diese Redenswendung.
Das muss also wirklich eine mega Serie gewesen sein. Ich muss echt gestehen, dass ich sie nie gesehen habe. Ja,
Tom Selleck, stolz ist der Oberlippenbart, wo gibt.
Ja, auf jeden Fall offensichtlich hat er die Serie gern geschaut und nun kam ein Moment, mit dem er nicht gerechnet hat. Also in der Werbepause gab es plötzlich einen Clip, in dem eine neue Serie angekündigt wurde. Und das war eben die Sitcom My Sister Sam.
Ah, okay.
Und da sah er zum ersten Mal Rebecca Schäfer.
Okay, und es hat Zoom gemacht.
So richtig, genau, weil sie natürlich direkt diese Rolle der 16-jährigen Schwester gespielt hat und er hat gedacht, wow, ist die nett und die wirkt so sympathisch. Es war wirklich so, er war sofort verliebt und er hat sofort beschlossen, jetzt sofort auch die Serie aufzunehmen, wenn die läuft. Hat sich schon voll auf die Ausstrahlung gefreut und dann kam die erste Folge am 6. Oktober 86.
86, okay.
Er schaute die Serie und fand den Charakter dieser Patty, total cool, die war ja in der Serie 16, auch wenn die Rebecca ja eigentlich älter war. Und er war ja auch 16. Und die Patty, die wollte gerne Rockstar werden, so wie er.
Passt, hundertprozentig.
Er dachte einfach, wow, das ist meine Traumfrau. Und man sieht hier aber schon, er hat nicht zwischen dem Seriencharakter und der Schauspielerin unterschieden. Er hat gedacht, Rebecca Schäfer ist Patty. Und alles, was die in ihrer Serienrolle sagt und was sie interessiert, das ist Rebecca. Also er hat sich da total reingesteigert. Man muss dazu sagen, dass das schon mal gelegentlich vorkommt, dass Menschen auch irgendwelche Filmcharaktere oder Serienfiguren so ein bisschen in ihrem Kopf vermischen mit der Person, die das darstellt. Also das gibt es schon auch bei Menschen, die jetzt nicht so viele Auffälligkeiten haben wie Robert Bardo. Aber auf jeden Fall war er also von diesem Gesamtbild, von dieser Persönlichkeit, die er jetzt dachte, kennenzulernen, total begeistert.
Ja, das ist natürlich auch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das hast du ja, egal ob du jetzt Schauspieler bist, Musiker, wie auch immer. Viele Menschen sind ja, wenn sie dann diese Schauspieler dann echt treffen oder diese Celebrities, sind sie oft erstmal enttäuscht, weil sie ja anders sind, als wie man sie irgendwie im Fernsehen kennenlernt oder wie auch immer. Ne?
Voll.
Ja.
Also dementsprechend aber war das natürlich etwas, was sofort an die Wichtigkeit seiner Fantasiewelt angedockt ist. Und nun sollte sie in seiner Fantasie die Frau sein, die für ihn bestimmt ist und für die er bestimmt ist, dachte er und er empfand es halt so. Und dann hat er also angefangen, ihr Briefe zu schreiben und davon jede Menge. Aber die Rebecca bekam genau zu der Zeit wahnsinnig viele Briefe, weil diese Serie, die war ja auf einem super Sendeplatz, montags 20.30 Uhr.
Mehr geht nicht.
Wahnsinnig viele Leute haben die geguckt und die wurde sofort überflutet mit Briefen. Die hatte also wirklich säckeweise Briefe in ihrer Wohnung, weil sie gesagt hat, ich möchte die schon gerne persönlich beantworten. Und dementsprechend sind die Briefe von Robert Bardo da gar nicht so aufgefallen. Mhm. Also häufig hat sie halt so einen Brief rausgenommen, einmal kurz draufgeschaut und hat sofort dann so eine Karte zurückgeschrieben, hat sich dann gar nicht so intensiv damit beschäftigt.
Wie sie es halt geschafft hat. Ne? Und ich meine, das war halt ein Riesenerfolg. Also man muss das, also sie wurde unter anderem irgendwie auch nochmal 1987 zum Covergirl der 17. Mhm. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so Cover auf dem Vogue und Bravo in einem.
Ja.
Und das, also die haben, glaube ich, es haben 40 Millionen Menschen, wahrscheinlich Mädels, haben das Ding gelesen.
Und von daher war sie jetzt der Megastar und natürlich überwältigt von dieser positiven Flut an Fanpost jeder Art. Und die Rebecca dachte halt, wie gesagt, wirklich, dass jede Person, die ihr schreibt, einfach ein netter Mensch ist und dass das alles total friedlich und schön ist, immer grundsätzlich. Und Robert Bardo sitzt parallel dazu zu Hause und sammelt alles, jeden Zeitungsartikel. Der hat sich sogar diese Zeitschrift, die eher als Mädchenzeitschrift galt, hat er sich gekauft, weil sie da drin war. Er hatte Ordner mit allem. Er hat jede Zeitung gekauft, in der auch nur ein Schnipsel über sie drin war. Und dann hat er die ganzen Interviews gelesen und dachte halt, dass die Interviews zu dem passen, was er glaubt, wie sie ist. Bestätigungsfehler nennt man das in der Psychologie so. Das heißt, er hat dann sich gesagt, siehst du, die ist wirklich so, ja? Und dann hat er gedacht, ich kenne sie. Wir kennen uns ja quasi. Ihm war natürlich überhaupt nicht klar, dass er als Robert Bardo für Rebecca überhaupt nicht existent war. So, er hat sich also immer mehr reingesteigert und hat also alle Zeit und alles Geld investiert jetzt, um immer mehr über sie zu erfahren.
Naja, nun hat dann irgendwann tatsächlich Rebecca mal die Zeit gefunden, um auch Robert mal zu antworten auf seine Fanpost und hat ihm eine Autogrammkarte zurückgeschickt mit einem Herzchen und einem Peace-Symbol und dann noch mit in Liebe Rebecca. So, was macht das mit dir?
Ja, das Problem ist halt, dass Robert überhaupt nicht einsehen konnte und wollte, dass das eine Standardkarte war. Sie hat also ganz viele dieser Karten so unterschrieben und die alle einfach weggeschickt und er denkt, wow, sie meint mich.
Sie hat mir geschrieben, das Herz gilt mir.
Und
Peace auch noch.
Das hat ihn natürlich total gecatcht. Das war genau, was er wollte.
Ja, der Weg, sie kennenzulernen für Robert, war natürlich ganz klar, er muss irgendwas darstellen, irgendwas Tolles machen, um sie kennenzulernen. Also insofern hat er ihn sogar in seinem Tagebuch dann niedergeschrieben, dass da schrieb, Zitat, ich möchte berühmt werden, um sie zu beeindrucken.
Ja, und seine komplette Gedanken- und Gefühlswelt war jetzt nur noch darauf ausgerichtet, wie könnte er es schaffen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und genau in der Situation hat Rebecca eben einen seiner besonders langen Briefe vor sich gehabt. Sie hat die aber dann gar nicht gelesen, sondern sich gedacht, oh, irgendein Mensch hat sich die Mühe gemacht, jetzt hier seitenlang mir irgendwas mitzuteilen. Also hat sie dann auf solche Briefe standardmäßig geantwortet, dein Brief ist einer der schönsten, die ich je erhalten habe. Dadurch hat er sich natürlich bestätigt gefühlt und hat dann gedacht, okay, sie weiß, wer ich bin. Das heißt, ich könnte jetzt zu ihr fahren und dann würde sie bestimmt mit mir reden, weil sie kennt mich ja jetzt. Völliger Fehlschluss, logischerweise.
Heftig. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich erstmal ein persönliches Meeting, ne? Denke ich mal.
Das war die logische Schlussfolgerung aus der verblendeten Sicht von Robert. Und dann hat er natürlich überlegt, wie er sie treffen könnte und hat herausgefunden, dass die Serie My Sister Sam in den Warner Brothers
Burbank Studios, ne? Genau, in L.A. Ganz bekannte Studios gibt es immer noch.
Ja.
Und dort ist er dann tatsächlich 1987 mit 17 einfach mal kurz hingefahren. Da kommt natürlich nicht jeder rein. Er ist dann natürlich abgewiesen worden.
Genau. Er hat zwar der Security diesen Zettel gezeigt, auf dem die Rebecca ja geschrieben hat, dass sein Brief besonders schön war und hat gesagt, hier, die Rebecca findet mich toll, die will mich treffen. Und die Security so, nee Junge, die will dich nicht treffen, jetzt geh mal wieder. So, und dann hat der Robert als nächstes, weil er jetzt schon mal dort war, sich überlegt, vielleicht könnte er ja ihr Haus finden. Er hatte nämlich aus Interviews so ein paar Infos herausgelesen, ungefähr in welcher Gegend sie wohnen könnte. Und sie hatte auch so ein bisschen was zu ihrem Haus mal in Interviews gesagt. Und er dachte, vielleicht finde ich das. Und ist dann da in den Hollywood Hills rumgeirrt, hat aber das Haus nicht gefunden und hat dann festgestellt, dass er jetzt langsam wieder nach Hause muss, weil er wieder zur Arbeit musste und eben sonst kein Geld hätte, um eben wiederzukommen. Also ist er nach Hause gefahren, enttäuscht und hat aber dann beschlossen, es wieder zu versuchen.
Okay, da bleibt er also dran.
Seine Familie wurde übrigens später vor Gericht dazu befragt, ob ihnen klar war, dass er immer mal wieder Reisen gemacht hatte nach Hollywood. Es wurde so formuliert, um irgendwelche prominente Personen dort zu besuchen. Und die haben das aber so abgetan wie, ja, viele Leute finden prominente Personen interessant und alle möglichen Leute reisen ja auch dahin. Also die scheinen dem nicht so eine große Bedeutung beigemessen zu haben. Und ich muss echt sagen, dass als ich in Kalifornien war und dann auch in Los Angeles war, dass mir echt aufgefallen ist, dass da ganze Touristenrundfahrten angeboten werden in so Bussen mit, sie können jetzt hier die ganzen Häuser der Prominenz mit diesem Bus abfahren, wo ich dachte, oh Mann.
Eigentlich heftig, ne?
Unfassbar, absurd. Aber ich musste so ein bisschen daran denken, als ich dann diese Gerichtsverhandlung mir angeschaut habe, dass halt manche Leute sowas irgendwie faszinierend finden.
Mhm. Und jetzt heutzutage ist es ja fast noch einfacher, indem du irgendwie über Social Media, wie auch immer, irgendwie schon doch relativ einfach rausfinden kannst, wie und wo Leute leben. Aber er hat ja trotzdem weiterhin
es versucht
zumindest, sich auch dann mit anderen Prominenten abzulenken, ne, und zu schauen irgendwie, ob es da andere Menschen gibt, die auf ihn reagieren.
Das würde ich damit erklären, dass er offensichtlich nicht die Fähigkeit besaß, eine alternative Strategie für sich zu erarbeiten. Deswegen hat er halt die alte Strategie angewandt, nur bezogen auf ein neues Objekt, muss man wirklich sagen. Weil die Frauen, die er dann interessant fand, die waren ja für ihn nur Projektionsflächen. Das heißt, der hat die ja nicht als echte Menschen gesehen, sondern nur als seine Fantasiefiguren. Und deswegen ist also die Strategie weitergegangen. Bei der Tiffany und auch bei der Debbie Gibson, das wurde ihm dann auch klar, dass er also offensichtlich bei erfolgreichen Sängerinnen nicht mal im Entferntesten die Möglichkeit haben würde, irgendwie mal die zu treffen. Und das hat ihn dann offenbar jedes Mal so frustriert, die Erkenntnis, dass also seine Fantasie für ihn nicht umsetzbar erschien, dass er dann immer weiter überlegt hat. Also er hat geguckt, wie er irgendwie seine Fantasie in der Realität umsetzen könnte und bezogen auf wen. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne das auch von Straftätern, die immer wieder dieselben Straftaten begangen haben. Also gerade in dem Männergefängnis, wo ich eben arbeite, da gibt es halt auch dieses System, dass die sagen, ja, ich habe halt, sie nennen es oft Scheiße gebaut, habe gedacht, ja, wenn ich rauskomme, dann sollte ich das anders machen. Vielleicht der ein oder andere hat das sogar so gedacht, weil die sagen, Knast ist nicht so schön. Aber viele von denen sagen, naja, ich war kurz draußen und sofort wieder das alte Verhaltensmuster. Das ist ein essentieller Teil meiner Arbeit, bei diesen Menschen eben daran zu arbeiten, dass sie überhaupt andere Bewältigungsstrategien erlernen und überhaupt ihre Probleme realistisch wahrnehmen und eben einen anderen Umgang damit finden, weil die sagen sonst, und jedes Mal bin ich wieder in dieses Muster. Und dann gucken die manchmal auf ihr Leben zurück, so mit Mitte 50 oder 60 oder 70 habe ich teilweise also auch schon mit Leuten gearbeitet und sagen, ich bin ja nicht dumm. Ich habe jedes Mal gedacht, nee, nächstes Mal wird es anders laufen. Und aber die Verhaltensstrategien blieben dieselben, weil sie gar keine alternativen Optionen für sich auch erarbeiten konnten. Alleine. Und das sehe ich halt bei Robert Bardo, dass er das nicht konnte.
Erstaunlicherweise ja, trotzdem er nie so ein Erfolgserlebnis gehabt hat. Also das einzige Erfolgserlebnis war ja mal so eine positive Postkarte. Oder so ein Fanbrief, wo man, wie auch immer, ne?
Da gibt es aber das spannende psychologische Prinzip der intermittierenden Verstärkung.
Wollte ich auch gerade sagen.
Kennst du das? Achso, nein.
Erzähl mal.
Zum Beispiel, wenn du überlegst, warum gibt es Leute, die in irgendwelche Glücksspielautomaten Geld reinwerfen? Ist nicht clever, weil letztendlich verlieren die Leute halt immer, wenn die das länger machen. Und trotzdem funktionieren auch Glücksspielautomaten und Glücksspiele prinzipiell auf dem Prinzip, dass du ganz oft verlierst. Und zwischendurch, aber völlig ohne, dass du das vorhersehen kannst, gibt es eine Belohnung. Das bedeutet, die Belohnung kommt zwischendurch, unvorhergesehen, zwischen vielen Negativereignissen. Aber dadurch wirkt sie besonders stark. Und dadurch ist das Bedürfnis auch da, zu sagen, egal wie viel Geld ich da noch reinschmeiße, irgendwann klappt es wieder. Und leider ist das so, was ich auch hier bei Robert Bardo sehe, dass hier mal diese Postkarte bekommen zu haben, hier mal diese Notiz bekommen zu haben, das war schon für ihn in seiner Welt so wertvoll, dass der halt ganz lange diese Strategie aufrechterhalten hat, nur in der Hoffnung, vielleicht klappt es ja doch noch irgendwie. Also dieses Prinzip der intermittierenden Verstärkung ist in seinem Fall auch recht interessant, weil dieses Verhalten, was dadurch verstärkt wird bei der Person, ist auch besonders löschresistent. Und jetzt ist aber auch noch mal eine ganz wichtige Sache für mich. Natürlich konnte Rebecca Schäfer als Beispiel in keinster Weise ahnen, dass eine ganz normale Antwort in seiner subjektiven Realität als Verstärker dienen würde. Das heißt, natürlich hat Rebecca überhaupt nichts falsch gemacht. Ich versuche ja auch immer, diese subjektive Erlebniswelt der Menschen, die solche Taten begehen, nachzuzeichnen und nicht zu entschuldigen, sondern erklärbar zu machen, was in denen vorgeht und warum sie dann Dinge entscheiden, die für die meisten anderen, glücklicherweise, einfach nicht nachvollziehbar sind. Und bei ihm war es halt so, dass als er dann versucht hat, sich zeitweise auf andere prominente Frauen zu konzentrieren, dass er da auch zum Beispiel bei Debbie Gibson versucht hat, sie zu treffen, auch wenn er wusste, es ist schwierig mit der Musikbranche.
Das war in New York, ne?
Genau. Da ist er also hingereist, war dann enttäuscht, weil er gemerkt hat, geht gar nicht, also keine Chance. Aber da hat er dann entschieden, zu dem Ort zu gehen, an dem eben John Lennon getötet wurde.
Jetzt hat er sich diesen Ort angeguckt, hatte dann ein Buch nochmal über den Mord gelesen, wie das passiert ist, und hat da tatsächlich Parallelen entdeckt zwischen dem Mark David Chapman, das war der Mörder von John Lennon.
Und das war ja eine tragische Entwicklung, als Robert dann in dieser Dauerfrustration, dass er merkte, hier komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter, und immer wieder in dieser Fantasiewelt jetzt auch diese Misserfolgserlebnisse hatte, da hat er dann parallel dazu gemerkt, dass er eben sich irgendwie doch ein bisschen verbunden fühlt mit eben dem Chapman, weil sie eben ähnliche Schwierigkeiten hier und da hatten und ähnliche vielleicht auch Gefühle und Gedanken. Und dementsprechend begann er jetzt ein bisschen anders zu empfinden. Er hat jetzt nicht mehr diese Wut empfunden, weil der Chapman sein Idol getötet hat, sondern mehr so ein, vielleicht haben wir einiges gemeinsam und ich kann das so nachvollziehen, ich finde mich da auch wieder. Und er hat jetzt offenbar nicht gleich so eine starke Bewunderung für diesen Täter entwickelt, aber hat zumindest immer mehr angefangen, diese Parallelen zu erwägen. Und auch die Frage, warum der Chapman das gemacht hat, warum hat er diese Wut auch ausgedrückt? So, und das ist schon mal tragisch, dass hier immer mehr für ihn auch so eine Vorstellung, dass er sich da auch wiederfinden kann in so einem Täter, dass die dann immer konkreter wurde durch die Beschäftigung.
Da wir gerade über Negativerlebnisse gesprochen haben, diese hat Rebecca parallel auch erlebt, weil sie war von dieser Riesenrolle in My Sister Sam, die ja komplett durch die Decke gegangen ist, auf einmal in der Lage quasi, dass diese Serie abgesetzt wurde, und zwar einfach nur profan durch einen Fehler in der Programmierung. Weil der Sender dann gesagt hat, ey, wir haben hier noch eine andere und My Sister Sam wird schon laufen, packen wir auf einen anderen Sendeplatz und nehmen für den Originalsendeplatz von My Sister Sam eine andere Serie. Hat, um es kurz zu machen, hat überhaupt nicht geklappt. Dies aber auch natürlich eine gute Chance für Rebecca zu sagen, ich entwickle mich als Schauspielerin weiter. Ja, hat dann in einem ziemlich bekannten Film dann auch mitgespielt, Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Also eher so eine schwarzhumorige Gesellschaftssatire. Cooles Ding. Und wer guckt sich diesen Film im Kino an? Robert Bardo. Und er hat natürlich gehofft, da seine Rebecca zu sehen, das Mädel, die 16-Jährige, die Rock'n'Roll-Anwärterin und so weiter und so fort. Wen kriegt er da? Der kriegt eine verwöhnte, unsympathische Jugendliche. Also komplett das Gegenteil von dem, wie er sie kennengelernt hat. Und die Enttäuschung hätte so nicht größer sein können. Und um das jetzt mal noch auf die Spitze zu treiben, am schlimmsten war es, dass Rebecca in einer Rolle mit einer Erotikszene zu sehen war. Das hat er nicht wechseln können.
Genau, weil Robert Bardo ja eben in seiner absolut egozentrischen Lebensrealität der Meinung war, dass die Schauspielerin Rebecca nicht seine Fantasie zerstören dürfte. Und das hatte sie in seiner Wahrnehmung getan mit dieser Rolle. Und man muss jetzt verstehen, die Rebecca hatte ja auch ein bisschen die Befürchtung, wenn man erstmal mit einer Rolle sehr stark verbunden wird, immer getypecastet zu werden.
Klar,
ne?
Dann bist du halt nur die, also siehe William Shatner, Captain Kirk, Raumschiff Enterprise, das ist er für sein Leben.
Und da sie ja noch jung war, war es ja eigentlich eine vernünftige Idee zu versuchen, sich nochmal anders darzustellen, schauspielerisch. Und genau damit hat sie aber Roberts Fantasie zerstört, ohne dass ihr das klar sein konnte. Und Robert konnte das nicht ertragen. Er konnte ja seine Fantasie nicht weiterleben, wenn jetzt die Rebecca plötzlich eine andere Person in seiner Wahrnehmung war. Und er hat das offensichtlich unbewusst fusioniert mit sehr, sehr vielen negativen Annahmen über Weiblichkeit. Er hat sie krass abgewertet, gerade wegen dieser Szene, die andeutete, dass die Figur, die Rebecca spielte, Sex gehabt hatte gerade. Da hat er halt wirklich mega abfällig über sie auch gesprochen und hat dann auch sie bezeichnet als Hollywood-Hure.
Oh, okay.
Und hat dann eben den Tonfall in den Briefen ihr gegenüber, die er jetzt wieder schrieb, komplett geändert und hat ihr vorgeworfen, dass sie ja eben jetzt sozusagen eine ganz, ganz schlimme Person gewesen sei. Und natürlich hat sie auch diese Briefe nicht wirklich gelesen, weswegen auch diese komplette Veränderung überhaupt nie bei ihr angekommen ist in seiner Realitätswahrnehmung und Gefühlswelt. Und er hat jetzt zum ersten Mal wirklich richtig Hass gefühlt gegen die Person, von der er dachte, dass er sie liebt.
Und er hat sich ja parallel auch tatsächlich mit dem Thema prominenten Stalking beschäftigt. Da gab es auch einen Fall einer Schauspielerin, will ich nur ganz kurz anreißen, Theresa Saldana. Und ihr Stalker ist durch ihre Filmrollen auf sie aufmerksam geworden. Und das hat er sich so ein bisschen angeguckt und da auch gesehen zum Beispiel, dass sich der Stalker über einen Privatdetektiv die Telefonnummer besorgt hat und so weiter und so fort. Und das hat er natürlich auch quasi dann angenommen und gesagt, okay, da gibt es also Wege, meinem Liebling näher zu kommen.
Und Robert geht zu dem Privatdetektiv und erklärt ihm, dass er die Rebecca Schäfer noch aus der Jugend kennt. Die hätten sich mal privat, hätten die eine Freundschaft gehabt und sich gekannt. Ja, dann wäre sie halt weggezogen und berühmt geworden. Und dann hat er sie im Fernsehen gesehen. Und jetzt wird er so gerne seine Freundin eben aus der Kindheit so wieder treffen. Und deswegen hätte er gern ihre Adresse, weil er möchte ihr einen Brief schreiben und fragen, ob sie diese Freundschaft wieder aufleben lassen will. Der Privatdetektiv hat dann behauptet, das sei eine schlüssige Geschichte. Also nichts, wo er jetzt Bedrohung gesehen habe, wobei man das extrem fragwürdig finden sollte. Die Rationalisierung des Privatdetektivs an dieser Stelle möchte ich betonen. Und der Privatdetektiv hat dem Robert halt gesagt, dass er aber $250 dafür zahlen müsse. Und das war eine ganze Stange Geld. So viel Geld hatte Robert echt nicht übrig. Es war ihm aber so wichtig, das zu erreichen, dass er 2 Gitarren, die er besaß, und ungefähr 20 CDs, und CDs waren damals echt was wert, verkauft hat, also Dinge, die ihm super wichtig waren.
Ja.
So die Musik, die ihm so wichtig war, das hat er verkauft für diese Adresse.
Also jetzt fing es schon an, ein Plan zu werden.
Ja. So, und offensichtlich war das Bedürfnis, die Rache auszuleben, so groß, dass er eben bereit war, selbst eben diese ihm sehr, sehr wertvollen Dinge wirklich zu verkaufen, um an diese Adresse zu kommen. Tragischerweise wusste der Detektiv, wie einfach man an solche Adressen damals kommen konnte. Der hat einfach die Kfz-Zulassungsstelle kontaktiert, was damals jeder Mensch einfach hätte tun können, hat $10 Bearbeitungsgebühr bezahlt und hatte die Adresse. Und hat die dann gegen $250 dem Robert ausgehändigt. Also das Jahr 1989 war ein Jahr, in dem Robert auf vielen Ebenen nochmal negativ aufgefallen ist. Das war zum Beispiel das Jahr, in dem 3-mal die Polizei wegen ihm gerufen wurde. Und es ging immer um häusliche Gewalt oder ungebührliches Verhalten. Das ist sowas wie Störung der öffentlichen Ordnung in den USA. Und einmal zum Beispiel war es so, dass er mit seinem Bruder zu Hause saß und Robert im Wohnzimmer bestimmen wollte. Wahrscheinlich war der Fernseher im Wohnzimmer größer als der in seinem Zimmer, was man schaut. Und dann hat er sich mit dem Bruder angefangen zu streiten und das Ganze eskalierte in Gewalthandlungen. Und der Bruder hat dann den Polizisten gesagt, Robert sei verrückt und er sei gewalttätig. Das war eine dieser Situationen, wo eben wegen ihm die Polizei gerufen wurde. Man sieht also, dass Robert auch immer aggressionsbereiter auch in seinem Verhalten war. Wir sehen jetzt nämlich die rapide Eskalation. Also das Jahr 89 ohnehin, wie gesagt, ein Jahr, in dem er immer negativer wurde. Dann kam jetzt noch seine große Enttäuschung über Rebeccas neue Darstellung nach außen, die er jetzt negativ wahrnahm. Und er hat dann eben sehr, sehr schnell aufgrund dieser Info mit dem Detektiv dann auch die Adresse gehabt, hat sich überlegt, dass er eine Schusswaffe benutzen wolle. Er konnte aber keine Schusswaffe erwerben. Offenbar ist er in einem Waffengeschäft negativ aufgefallen. Und der Besitzer hat ihm also verwehrt, diese Waffe ihm zu verkaufen. Er hat dann aber auch wieder sehr, sehr tragisch seinen Bruder, einen seiner Brüder, muss man sagen, überredet, für ihn diese Waffe zu kaufen. Der Bruder hat natürlich später vor Gericht dazu Stellung nehmen müssen, warum er das getan hat, ihm diese Waffe zu besorgen. Der Bruder hat halt gesagt, dass der Robert gesagt hat, er möchte ein bisschen Schießübungen machen. Da sind wir wieder in der Logik der USA, wo Menschen glauben, das sei ein völlig harmloses Hobby.
Ja, immer noch aktuelles Thema leider tatsächlich.
Mega.
Also da hat sich nicht viel getan.
Ja.
Also Robert Bardo hat die Adresse von Rebecca Schäfer. Er hat jetzt eine Waffe. Also die Planung läuft auf Hochtouren.
Ja. Und das die Anspannung immer größer wurde in ihm. Und das ist etwas, was man ganz oft sieht vor Tötungsdelikten. Habe ich auch schon unzählige Male bei den Tatrekonstruktionen gesehen, bei meinem Kernjob. Dass nämlich sich dann auch emotional und auch in der Lebenssituation der Person immer mehr zuspitzt. Man sah das bei Robert daran, dass am 15. Juli ihn der Lärm in der Nachbarschaft nervte. Seine Nachbarn haben nämlich eine Party gefeiert, Geburtstagsparty ihrer Tochter. Und die Nachbarn haben da laut Musik gehört. Und an dem Abend des 15. Juli ist er aber komplett eskaliert, ist schreiend rüber, hat die auch rassistisch beschimpft, hat gesagt, die sollen nach Mexiko zurückgehen, wo sie herkommen, hat die also übel beschimpft. Und als sie dann nicht bereit waren, seiner Forderung nachzukommen und die Musik auszumachen, da hat er dann wirklich sie bedroht und hat gesagt, ey, pass auf, wenn du nicht den Mund hältst, werde ich meine 357er Magnum holen und dich erschießen.
Heftig, das sagt dir ein 19-Jähriger.
Ja. Also man sieht, dass er auch zunehmend gegenüber Menschen eskaliert, dass diese Aggressionen offensichtlich in ihm immer größer geworden sind und sich das dann in solchen Situationen auch eben gezeigt hat. Und in der Nacht, als diese Eskalation mit den Nachbarn war, da hat man später auch herausgefunden, hat er also eine Zeichnung von Rebecca offenbar angefertigt und hat dort Stellen markiert an ihrem Körper, wo er hinschießen wolle. Also die Planung wurde immer konkreter. Wichtig bei dieser Planung und bei seiner gedanklichen und emotionalen Eskalation war auch, dass er später vor Gericht erklärt hat, es gab ein Lied, von dem er sich auch sehr inspiriert fühlte, die Tat zu begehen.
Dieses Lied, über das wir sprechen, das ist von U2, Exit. Ein wunderschönes Lied von einem ganz erfolgreichen Album von U2. Das ist 1987 entstanden. Das war auf Joshua Tree, diesem wunderbaren Album, wo auch With or Without You drauf ist, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Und da war, wie gesagt, dieses Lied Exit, was ich ganz spannend finde, weil Exit, also jetzt, um da mal ein bisschen musiknerdig zu sprechen, im Prinzip aus so einem Jam entstanden ist. Das war eigentlich gar kein geplantes, richtiges Lied, sondern die Band hat sich da eher so warm gemacht, hat gesagt, ey, wir gucken mal so ein bisschen. Und Bono hatte so eine Idee im Prinzip, der hat sich da selber inspirieren lassen oder hat überlegt, wie sieht so eine Seele, so ein Geist eines Serienmörders aus. Also das war so ein bisschen so die Idee, hat er selber nachgelesen. Es gibt hier so von dem, die ich selber nicht kenne, aber es ist interessant, von dem Norman Mailer, The Executioner Song. Und da gibt es halt diese Textzeile in diesem Lied: His hand in his pocket, his finger on the steel. The pistol weighed heavy. His heart, he could feel, was beating. Beating, beating, beating. Oh, my love, my love, my love, my love, my love. Also im Prinzip so eine Textzeile, die du interpretieren kannst als, ne, okay, ich habe hier eine Waffe in der Hand, ne, fühlt sich so und so an. Also sehr bildhaft beschrieben. Und was eigentlich eine schöne Sache ist, wenn du es hinkriegst, einen Song zu schreiben, der vielfach interpretierbar ist, hat hier aber tragischerweise der Robert Bardo halt als Vorlage interpretiert oder im Prinzip als, hey, so fühlt sich das also an, ist also gar nicht so fremd, ich leg mal los. Also wirklich tragisch.
Und dann hat er immer wieder das Lied gehört und es war aber dann auch wirklich krass, weil vor Gericht wurde das Lied gespielt und die Videoaufnahmen findet man im Netz.
Der ist komplett abgegangen. Und der Verteidiger hat ja, glaube ich, sogar das Lied dafür nutzen wollen, als Verteidigung, so nach dem Motto, ne? Und, oder als Beweis.
Also sie wollten halt belegen, dass Robert schuldunfähig sei, wo ich direkt sagen kann, nein, ist ihnen nicht gelungen. Aber man sieht wirklich, dass er so intensiv emotional auf das Lied reagiert, dass er selbst vor Gericht eben nicht anders kann, als da mitzugehen in seinen Bewegungen, was natürlich auf alle Anwesenden äußerst verstörend wirkte.
Genau.
Also man muss sich jetzt nochmal in die Situation von Robert hineinversetzen. Er glaubt, die Rebecca, die er so gut kennen würde, die Frau, die für ihn bestimmt war, die habe es gewagt, jetzt das zu werden, was er so abfällig in seiner Realität eine Hollywood-Hure nannte. Also so eine absolute Abwertung ihrer Person und wo er gesagt hat, sie hat also meinen Traum zerstört, weil sie sich zerstört hat, weil sie nicht mehr die süße kleine Patty ist. Und gleichzeitig hört er dieses Lied und fühlt genau seine Gefühle, dass eben aus Liebe Hass werden kann, genau was er fühlt. Und dass die Vorstellung, das eben mit Gewalt dann auch zu beenden, dass die immer attraktiver wurde für ihn. So, die Gewaltfantasien seiner früheren Jahre sind jetzt komplett bezogen auf Rebecca. Er hört die Musik, er hat die Pistole, er weiß, wo sie wohnt. Und dementsprechend ist der Plan so klar, dass er jetzt bereit ist, das umzusetzen.
Hm. All das führt dann dazu, dass Robert Bardo am 17. Juli 1989 einen Nachtbus in Richtung Los Angeles besteigt und dort am nächsten Morgen, also am 18. Juli, ankommt.
Jetzt ist er also morgens in L.A. und entscheidet sich, seine Schwester anzurufen. Hm. Und er ruft sie jetzt an und sagt ihr, dass er seine Mission erfüllen müsse.
Wow, okay.
Und die Schwester hat gesagt, sie hat nicht verstanden, was er jetzt meint. Er sagte, er sei 1,5 Blocks entfernt von Rebecca Schäfers Haus. Und er sagte, Zitat, er müsse Rebecca Schäfer aufhalten, ihr unschuldiges Kinderwesen aufzugeben und eine herumhurende, erwachsenen Bildschirmnutte zu werden.
Wow, das hat er seiner Schwester gesagt.
Genau. Die Schwester war natürlich sehr, sehr verwirrt und entrüstet. Aber was sie offenbar nicht geglaubt hat, ist, dass er beabsichtigt, sie zu töten.
Ja, Rebecca Schäfer ist auf einer fantastischen Reise gewesen, ihres Schauspielerinnen-Daseins. Und steht nun an diesem besagten Tag unter der Dusche, ist so ein bisschen angespannt und jetzt haltet euch fest, sie hat eine Möglichkeit vorzusprechen. Und zwar für den Paten Teil 3. Ich sage nur Francis Ford Coppola, mehr geht nicht. Ich habe mir gerade alle drei Teile wieder angeguckt tatsächlich, was für ein Zufall. Und da die Möglichkeit im Prinzip eine ernsthafte Rolle zu spielen, dann natürlich eine Rolle, was damals vielleicht noch keiner wusste, aber jetzt sind das natürlich Legenden, Filme, die da gemacht wurden, also neben Marlon Brando, neben Robert De Niro, neben Al Pacino zu spielen, neben Diane Keaton, glaube ich, die war da auch noch am Start. Das ist natürlich erstmal eine schlaue Entscheidung, dann aber erstmal, um sowas auch angeboten zu bekommen. Das ist phänomenal, also auch wirklich wieder Gott gegeben. Also, Rebecca Schäfer ist aufgeregt. Sie erwartet, und wie es damals auch so war, da wird ihr halt ganz, ganz kurzfristig dieses vorläufige Drehbuch zugeschickt. Dann kommt dann so ein Kurier und der schickt es dann auch wirklich an dem Tag, weil vielleicht Sicherheitsgründe, dass das keiner kopieren kann, vielleicht aber auch, dass sie wirklich immer noch an dem Drehbuch arbeiten. Sie wartet also händeringend auf dieses Drehbuch und das soll per Kurier geliefert werden.
Genau. Und deswegen war sie tragischerweise an diesem Tag eben in dieser großen Erwartung zu Hause, hatte noch mit ihrem Freund telefoniert und war eben bester Stimmung und freute sich mega auf diese Möglichkeit, die sich ihr jetzt bot. Und hier kamen aber mehrere ungünstige, tragische Zufälle zusammen an diesem Tag. Dass sie also jetzt zu Hause ist und auch erwartet, dass es klingelt, weil ja das Drehbuch jetzt geliefert werden soll.
Sie erwartet den Kurier.
Und sie ist eben dort. Und ein weiterer tragischer Zufall war, dass eben die Gegensprechanlage in dem Apartment kaputt war.
Ja, okay.
Sonst hätte sie eben fragen können, hallo, wer ist da? Da die Gegensprechanlage kaputt war, musste sie, wenn es klingelte, runtergehen und persönlich die Haustür öffnen. Ganz schlimme Zufälle hier. Und Robert Bardo eigentlich in der Absicht, jetzt hier sie vermeintlich zu bestrafen, wie er sich das eben auch rationalisierte. Er war ja der Meinung, sie hätte sich und ihm geschadet. Mhm. Und dadurch hat er sich ja dann die Rechtfertigung gegeben, dass er jetzt diese Gewalt ausüben könne.
Mhm.
Und er klingelt da und zunächst einmal kommt sie runter. Da hatte sie noch nicht geduscht, wollte aber gerade duschen. War sich am Fertigmachen, weil man muss ja auch vorbereitet sein. Und dann sieht sie diesen jungen Mann.
Macht die Tür auf.
Aber so wie Rebecca eben war, war sie super nett und hat ihn angelächelt und freundlich Hallo gesagt. Und er war total perplex.
Ne?
So, weil sie steht live vor ihm, die echte Rebecca.
Crazy.
Und sie lächelt freundlich.
Ja.
So, dieses Freundliche hat ihn jetzt zunächst mal runtergeholt von der Wut. Und die Rebecca Schäfer, als sie dann erkannte, dass er nämlich ein Fan sei, er hat dann auch gesagt, er sei ihr größter Fan und war natürlich total nervös und war sofort in diesem Fan-Modus. Und sie hat eben super nett reagiert, wie sie das immer tat bei Fans und hat halt gesagt, hey, das ist ja voll schön, dass du mein Fan bist.
Mhm.
Aber sie hat versucht so ganz nett zu sagen, ich freue mich wirklich, dass du mein Fan bist. So, aber sie hat noch gesagt, ich habe heute aber noch einen wichtigen Termin und ich bin ein bisschen gestresst und ich habe einfach eine Bitte, auch wenn ich wirklich wertschätze, dass du mein Fan bist, bitte komm nicht wieder.
Nicht mal wieder. Und dabei so schüttelt sie noch seine Hand.
Ja. Und sie hat ganz nett die Hand geschüttelt und wirklich gesagt, please take care.
Wow.
Bitte pass auf dich auf.
Mhm.
Und diese Freundlichkeit hat ihn natürlich total emotional gepackt.
Mhm.
Er war in dem Moment nicht wütend. Er war verwirrt, aber auch irgendwie so positiv, weil das war ja in seiner Wahrnehmung die Rebecca, in die er sich verliebt hatte. Dieses nette, jugendlich wirkende Mädchen.
Was macht man in so einem Moment, wenn sowas passiert?
Ja,
also geht man erstmal schön ins Restaurant?
Robert musste, denke ich, das sacken lassen. Ja. Der war völlig überwältigt. Mhm. Und total aus dem Konzept, genau. Und dann sitzt er da im Restaurant, muss jetzt erstmal überlegen, wie er jetzt damit umgeht, dass die Rebecca gerade so nett war. Mhm. Und dann, er hatte nichts gegessen seit gestern Abend, dann hat er sich eben Zwiebelringe und Käsekuchen geholt, hat was gefrühstückt, hat überlegt. Und soweit man es rekonstruieren kann, war er jetzt nicht wütend, sondern eben so wie, oh, sie ist ja irgendwie doch ganz nett so. Und dann war aber das Bedürfnis natürlich da, mehr. Weil natürlich hatte er ja gerade, ohne dass er das jetzt so vorhatte, kurzzeitig ein bisschen von dem bekommen, was er wollte. Diese Freundlichkeit der echten Rebecca. Diese Nettigkeit
ist dann nochmal eine weitere Tür, die da aufgegangen ist. Ne?
Das hat ihn so krass verstärkt und so positiv eben berührt. Er wollte sie wiedersehen. Und er konnte, so wie er eben jetzt in dieser Situation empfand, auch nicht anders. Dann hat er für sich einen Grund gefunden, wieder hinzugehen. Er hatte nämlich, das war auch so, da sieht man auch, dass er ambivalent war. Obwohl er ja mit viel Wut und einer eigens dafür beschafften Pistole dorthin gereist ist, hatte er aber trotzdem noch einen Brief für sie in einem Kuvert und eine Kassette mit selbst eingespielter Musik und selbst komponierter Musik. Wenn man mal logisch überlegt, wenn der jetzt einfach nur vorhätte, zu ihr zu gehen und hundertprozentig sicher gewesen wäre, dass er sie auf jeden Fall töten wolle, dann hätte das jetzt mit der Kassette und dem Brief vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel Sinn gemacht. Für mich zeigt sich hier, dass er zwar hauptsächlich von dem Gedanken getrieben war, sie zu erschießen, aber noch ein Rest Ambivalenz da war.
Okay, also er sitzt im Restaurant, Käsekuchen, Zwiebelringe, überlegt, was mache ich, und logisch war natürlich, ich gehe zurück.
Jetzt stand Rebecca unter der Dusche, voller Erwartung auf das Drehbuch und Vorfreude auf dieses Vorsprechen. Und jetzt klingelt der Robert wieder. Und Rebecca hat damit nicht gerechnet. Und dann geht sie also runter und sieht ihn.
Da kriegt man, glaube ich, schlechte Laune.
Und so ist es halt verlaufen, weil sie war ja auch schon auch nervös wegen diesem Vorsprechen, auch wenn sie sich darauf freute.
Riesensache, ja, Riesensache.
Und dachte eigentlich, jetzt kommt endlich der Kurier, genau. Jetzt kriege ich endlich das Drehbuch.
Sie macht Tür auf, sieht Robert Bardo
und ist voll enttäuscht.
Und ist erstmal so, was machst du denn hier?
Ne, genervt.
Genau, richtig genervt.
Und dann fiel wohl der Satz, von dem er glaubt, dass sie ihn gesagt habe, was aber auch plausibel erscheinen würde in der Situation. You are wasting my time.
Klar.
Du verschwendest meine Zeit.
Genau. Total nachvollziehbar.
So. Und dann sagt er, ich habe vergessen, dir etwas zu geben. Und in dem Moment hat er sofort die Waffe gezogen und sofort abgedrückt und in ihre Brust geschossen.
Und sie sagte, glaube ich, noch, während sie fiel oder während sie auf dem Boden lag. Sie hat
geschrien, tatsächlich.
Genau, geschrien.
Why? Und das waren ihre letzten Worte, dass sie geschrien hat, why? Also warum? Warum? Und das ist natürlich verständlich. Ich meine, wie schrecklich, ja? Ich meine, sie fragt sich, dieser Mann, den ich nicht kenne, zu dem ich gerade nett war, der hat gerade auf mich geschossen. Tragischerweise war sie so schwer verletzt, dass sie dann innerhalb kürzester Zeit gestorben ist. Er hat dann im Gespräch mit dem psychiatrischen Gutachter diese Szene geschildert und hat da eben gesagt, man sollte doch nicht so mit seinen Fans umgehen, man sollte denen doch nicht sagen, du verschwendest meine Zeit, und hat das total rationalisiert. Robert Bardo ist dann nach Hause gefahren und hat dann nochmal Aufmerksamkeit öffentlich auf sich gezogen, indem er nämlich auf einer Schnellstraße völlig chaotisch in den Verkehr reingerannt ist. Daraufhin wurde natürlich die Polizei verständigt, und als die Polizei dazu kam, hat er sofort gesagt, ich habe Rebecca Schäfer getötet.
Heftig. Also mal wieder ein tragischer Fall. Und es geht auch in diesem Fall um sehr, sehr aktuelle Themen. Also es geht um Stalking, es geht um Waffengesetze und so weiter und so fort. Und dieser Fall hat zumindest dazu geführt, dass damals in Kalifornien, was es vorher nicht gab, ein Anti-Stalking-Gesetz erlassen wurde.
Dieser Fall hat dann immerhin dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit sich mit den Gefahren des Stalkings intensiv auseinandergesetzt hat. Und dass dann auch diese Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, tragischerweise natürlich zu spät für Rebecca. Und dieser Fall ist auch in der Fachliteratur zum großen Überthema Stalking von prominenten Menschen recht bekannt. Und beim Thema Stalking gibt es halt verschiedene Subtypen. Die Tätertypologie nennen wir das. Der Fall von Rebecca Schäfer und Robert Bardo trug dazu bei, dass in Los Angeles die weltweit erste auf Stalking-Fälle spezialisierte Polizeieinheit gegründet wurde. Diese entwickelte dann auch die erste Tätertypologie für Stalking. Robert Bardo wies Besonderheiten auf, die dieser Typologie zufolge dem Typus Love Obsessional, also liebesfixierter Stalker, zugerechnet werden. Einer moderneren Typologie folgend kann man Bardo als Intimacy Seeker, also intimitätssuchender Stalker, bezeichnen. Und das beschreibt eine Person, die keine reale Vorbeziehung hat zum Opfer, sich aber ganz stark nach einer intimen Liebesbeziehung sehnt. Deswegen werden häufig prominente Menschen eben Opfer dieses Stalker-Typus, weil sie eben durch ihre Prominenz in die Aufmerksamkeit dieser Person geraten. Es müssen aber nicht nur Prominente sein, aber das ist eben beim prominenten Stalking ein bekannter Typus. Und häufig sind es Männer mit sozialen Schwierigkeiten, Einzelgänger, die keine Partnerschaft haben. Sie haben häufig eine lange Vorgeschichte mit psychischen Problemen, erleben sich im Leben als total erfolglos auf ganz vielen Ebenen und suchen Zuflucht in diese Traumwelt. Und typischerweise ist das eben die Gefahr, dass die irgendwann an diesen Punkt kommen können, an den Robert gekommen ist, zu sehen, dass es nicht real werden wird. Und bei Robert war es eben diese neue Rolle, die Rebecca eingenommen hat, die seine Fantasie ja vermeintlich zerstört hat. Und dann kann eben diese überhöhte Fantasievorstellung von Liebe in Hass umschwingen. Und das ist halt genau Roberts Fall.
Liebe Lydia, das ist natürlich nochmal eine schöne Zusammenfassung jetzt am Ende.
Ja, und wir sagen immer, und das ist mir wichtig zu betonen, eine Erklärung ist natürlich niemals eine Entschuldigung. Und Robert Bardo hat sich dann letztendlich selbst gestellt bei dem Gerichtsverfahren, das natürlich sehr viel Medienaufmerksamkeit erhielt, wurde sehr intensiv darüber gesprochen, ob er schuldfähig sei oder nicht. Letztendlich wurde er als schuldfähig eingestuft und es wurde eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verhängt. In Haft hat er sich später dann auch nochmal in Interviews geäußert, dass ihm das Unrecht seiner Tat bewusst sei und dass er äußerst bedauere, dass er das Leben von Rebecca Schäfer beendet habe, also dass er verstehe, was er da angerichtet hat. Er hat also versucht, jetzt hier in diesen Interviews schon Verantwortung zu übernehmen. Natürlich kann man das jetzt nicht in der Tiefe analysieren, weil das eben kurze Interviewausschnitte sind. 2007 wurde er dann nochmal von einem Mithäftling sogar schwer angegriffen mit einem Messer und verletzt. Und nun sitzt er also in Haft und wird auch zweifelsohne dort den Rest seines Lebens verbleiben.
Ihr lieben Interessierten, das war Melody of Crime, ein sehr, sehr spannender und tragischer Fall. Und wir danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns sehr auf das nächste Mal Melody of Crime. Wir haben da was ganz Interessantes für euch und hört das nächste Mal gerne wieder rein. Wenn ihr diese Folge genauso spannend fandet wie wir, bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen und abonniert Melody of Crime, um keine Folge zu verpassen.
Tschüss.
Tschüss. Und wenn ihr mehr True Crime hören wollt, dann schaut doch mal bei Luisa und Jost vom Das Ding True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod vorbei. Die beiden fragen sich, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist und was danach. Luisa und Jost begeben sich auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Unterstützt werden die beiden von SWR-Reporterin Elena, die das komplizierte Rechtssystem so erklärt, dass es alle verstehen. Immer wieder sind auch Gäste aus der Kriminalbranche dabei. Kriminaltechnikerinnen, Polizisten und Anwältinnen erzählen von ihrer Arbeit und echten Ermittlungen. Neue Folgen gibt es jeden 2. Mittwoch.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.